Ich freue mich, dass wir Gelegenheit haben, zum Abschluss dieses Jahres miteinander Gottesdienst zu feiern und ja, darüber nachzudenken, was Gott uns geschenkt hat in diesem Jahr und was er auch in unser Leben hineingesprochen hat. Ich denke, wir sind uns irgendwie alle einig, dass wir, wenn wir in dieses Jahr zurückschauen, dass wir sagen, hey, was für ein Jahr. Es war irgendwie ein ganz besonderes Jahr. Es war nicht so ein Jahr, wie wir es vielleicht schon ganz oft hatten, sondern ein Jahr, das seine ganz eigene Ausprägung hatte und das uns gemeinsam Erfahrungen ja gegeben hat, die wir vorher so gar nicht gemacht haben. Ja, wir haben solche Erfahrungen gemacht, dass wir ja, dass Einschränkungen da waren von den Kontakten, dass wir uns gar nicht so begegnen konnten, wie wir das so gewohnt sind, dass wir Masken tragen und dass wir uns fast schon irgendwie ein bisschen dran gewöhnt haben, dass man sich eben so einen Mund-Nasen-Schutz anzieht, wenn man sich unter Menschen bewegt. Und wir haben ja erlebt, dass wir auf Distanz gehen mussten, ja, um einfach uns gegenseitig zu schützen. Und wir mussten irgendwie mit dieser weltweiten Pandemie umgehen. Also dieses Jahr hat uns doch einiges abverlangt und hat doch einiges auch an Kraft gekostet, an Geduld, ja, das, was nötig war und auch, ja, und vielleicht auch Nerven gekostet bei all dem, was wir so miteinander erlebt haben. Und es hat uns herausgefordert und vielleicht auch ein Stück an unsere Grenzen geführt. Und was dieses Jahr auf jeden Fall offengelegt hat, ist die Substanz, die in unserem Leben da ist. In solchen Krisenzeiten, ja, wird ja deutlich, wie stabil bin ich denn? Wie stabil sind wir denn miteinander aufgestellt? Und auch das haben wir in diesem Jahr erlebt. Und unsere Ängste sind offenbar geworden und wir haben auch festgestellt, wo wir unsere Hoffnung haben. Und das ist so wichtig und so bedeutend, ja, dass wir gemerkt haben, hey, wir als Christen, wir haben ein Fundament, auf dem wir stehen, das sicher ist, das tragfähig ist, Jesus Christus, unser Herr. Und dabei haben wir in diesem Jahr dann alle ja verschiedene Gefühle erlebt und innere Spannungen und so weiter. Und dann ist da noch dieses Wort, das kam mir sofort in den Sinn, als ich an diesen Gottesdienst gedacht habe, nämlich das Wort, das wir am Anfang des Jahres miteinander betrachtet haben, nämlich das Wort aus der Jahreslosung. Vielleicht kennst du es noch, vielleicht ist es dir noch vertraut oder vielleicht hast du es auch schon längst vergessen und weißt gar nicht mehr, welches Wort das eigentlich war. Aber wenn ich mir dieses Wort anschaue und ich werde es gleich lesen, dann spüre ich, dass uns dieses, ja, dass dieses Wort viel näher an uns herangekommen ist, als uns vielleicht lieb ist. Und die Jahreslosung für das Jahr 2020, die ist zu finden im Markus-Evangelium im 9. Kapitel und hier der Vers 24. Und da steht, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Ja, das ist ein Ausspruch, der hier aus einem, ja, aus einem Umfeld stammt, das ich gleich nochmal beleuchten möchte. Und ein Umfeld, das eigentlich sehr treffend, ja, eigentlich das auch beschreibt, was wir in diesem Jahr erlebt haben, was dieses Jahr auch ausgezeichnet hat. Deswegen will ich diese Frage über diese Predigt stellen, ja, was bleibt denn von diesem Jahr? Was ist denn das, ja, was als Essenz übrig bleibt? Vor einiger Zeit las ich einen kurzen Bericht darüber, dass dort wurde beschrieben, dass also die frühen Christen in den ersten 4 Jahrhunderten, als sie also ganz, dass das Christentum ganz frisch war, dass diese Christen ein Dutzend von Herausforderungen erlebt haben. Ja, sie haben schreckliche Verfolgung erlebt, sie haben Pandemien erlebt, sie haben Druck erlebt von staatlicher Seite und viele andere Dinge, ja, die wirklich schwer auf ihnen gelastet haben. Und dann stand, ja, in dem, was ich gelesen habe, ja, dass wenn man also den Rat, den die Apostel und die Kirchenväter in diesen 4 Jahrhunderten gegeben haben, wenn man das in einem Satz so zusammenfassen möchte, dann könnte man es wie folgt formulieren. Nämlich so, bewahre dein Herz, denn deine Lebenskraft folgt deiner Aufmerksamkeit. Bewahre dein Herz. Und achte darauf, ja, mit was du dich beschäftigst, was in deinem Leben, ja, Platz findet. Das ist der Rat, den diese ersten Christen damals gegeben haben, als die Herausforderungen so stark waren. Das heißt, auch Generationen vor uns haben schon entdeckt, was wir eigentlich auch in diesem Jahr deutlich gespürt haben und was ganz nah an uns herangekommen ist, nämlich, dass es gilt, auf unser Innerstes zu achten, auf unser Herz. Ja, was passiert in uns drin? Es kommt darauf an, wie wir mit Herausforderungen umgehen und wie wir ja mit den Dingen umgehen, die uns begegnen. Und ich glaube, da haben wir alle miteinander in diesem Jahr ein großes Lernfeld gehabt, um das einzuüben, um damit umzugehen. Und wir haben festgestellt, es ist leichter gesagt als getan. Das ist eine echte Herausforderung, ist gar nicht so einfach. Und gerade deshalb mag ich diesen Ausspruch aus der Jahreslosung, der uns am Anfang des Jahres schon zugesprochen wurde, ja, wo es da heißt, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Aber schauen wir mal in Markus 9 hinein, in die Zusammenhänge, die dort ja uns beschrieben werden. Wir erfahren da, dass Jesus mit 3 Jüngern erstmal sich zurückgezogen hat. Er ist auf einen Berg gegangen und hat dort gebetet und dort ist ja ihm ist die ganze Herrlichkeit von ihm sichtbar geworden. Und währenddessen, ja, wo die also auf dem Berg sind, ist am Fuße des Berges was los. Da sind Leute zusammengekommen, ja, da sind die anderen Jünger, die also auch dort noch sind und ja, die sind also nun beschäftigt. Und wir lesen davon in Markus 9 ab Vers 16. Da kommt Jesus also wieder und reagiert jetzt auf die Situation, die er vorfindet. Und er fragt, worüber streitet ihr denn? Und einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen und ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Spannend, was uns hier geschildert wird. Und dann im weiteren Text wird uns dann beschrieben, wie Jesus sich nun diese Problematik des Vaters genau schildern lässt und ja und ihm erzählt wird, was nun also Phase ist. Und ja, dann kommt dieser Ausruf, dann kommt das, was in der Jahreslosung steht. Ja, ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Das sind also diese Hauptpersonen, die in dieser Szene jetzt eine Rolle spielen. Das sind die Jünger von Jesus, die also hier nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis haben. Dann ist da der Vater von diesem kranken Jungen. Und beide haben irgendwie Schwierigkeiten mit dem Glauben, mit diesem Vertrauen. Und dann ist da natürlich noch Jesus, klar, der ist ja im Mittelpunkt dieser Geschichte. Und dieser Text greift ganz ehrlich eine Spannung auf, die wir vielleicht auch in diesem Jahr, vielleicht du auch erlebt hast und die in deinem Leben spürbar wurde. Eine Spannung, die mit unserem Glauben zu tun hat, mit dem, was wir für möglich halten, mit dem, was wir Gott zutrauen. Und ich habe festgestellt, dass wir Christen uns manches Mal ja diese Sache mit dem Glauben doch zu einfach machen wollen. Da wird sofort sortiert, ja, entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Ja, und wenn du glaubst, dann ist es alles super und wenn du nicht glaubst, dann hast du ein Problem. Doch so einfach ist das nicht. Ja, so einfach lässt sich das nicht einfach zuteilen. Nein, nein, da gehört noch ein ganzes Stück mehr dazu. Und gerade wenn unser Glaube dann brutal auf das Leben trifft, auf die Realität um uns herum und wir auf einmal herausgefordert sind, entsprechend zu reagieren und damit umzugehen, oder soll ich sagen, wenn unser Glaube auf einmal auf eine Pandemie trifft, dann sind wir auf einmal gefragt. Mit einem Mal sind dann viele Fragen da, die vielleicht vorher nicht da waren. Und auf einmal treten Spannungen auf. Auf einmal merken wir, dass die Wünsche, die wir haben und die Vorstellungen, die in uns da sind, ja, und das, was um uns herum passiert, vielleicht nicht deckungsgleich ist und nicht so richtig zusammenpasst. Und diese Spannungen werden dann deutlich spürbar in uns, in unserem Inneren und auch im Umgang mit anderen. Und auch das haben wir in diesem Jahr viel erlebt. Und das ist nicht angenehm und das ist auch nicht schön. Und hier in diesem Abschnitt, in dieser ja, Begebenheit, die uns hier geschildert wird, im Markus-Evangelium, sind es ja die Jünger, die eigentlich Glauben haben sollten. Ich meine, das waren ja die, die mit Jesus die ganze Zeit umhergelaufen sind. Sie waren doch ganz nah dran an ihm. Sie haben doch hautnah miterlebt, wie Jesus Leute geheilt hat und ihnen begegnet ist. Und hier ist diese erste Übung, die sie nun alleine machen sollen und da scheitern sie und da haut es irgendwie nicht so hin. Und dann ist da dieser Vater, der mit seinem Jungen dort ankommt. der irgendwie glaubt, aber irgendwie fehlt ihm auch Glauben. Und am Ende bekommt er sein Wunder. Am Ende ist der Junge tatsächlich geheilt. Am Ende ist er befreit und ja, er kann auf einmal spüren, Jesus hat ganz stark in sein Leben hineingesprochen. Also so einfach, wie wir uns das vielleicht oftmals machen, so einfach ist es dann doch nicht. Und der Vater bringt eigentlich mit seinen Worten das treffend auf den Punkt. Ich glaube, aber hilf meinem Unglauben. Hilf mir heraus aus dieser Spannung, die ich empfinde. Ja, mit den Fragen, die auch trotzdem noch da sind. Da stehen also Glaube und Unglaube in einem Satz nebeneinander. Für manchen ist das vielleicht ein Ding der Unmöglichkeit. Wie kann das sein? Es muss doch nur das eine oder andere. Nein, es steht direkt nebeneinander, der Glaube und der Unglaube. Und mittendrin steht diese Ehrlichkeit des Vaters, der nun mit lauter Stimme das herausschreit und sagt, hilf mir in meinem Unglauben, hilf mir aus dieser Spannung heraus. Das Interessante ist, dass dieses gleiche Wort verwendet wird, auch in einer anderen Begebenheit, nämlich als die Jünger mal mit dem Boot unterwegs waren auf dem See und dann Jesus ihnen entgegen kam und sie dachten, er ist ein Gespenst und da schrien sie alle. Ja, diese starken Männer saßen da im Boot und schreien auf, weil sie denken, da kommt ein Gespenst. Und diese gleiche Art des Schreiens finden wir hier wieder. Es ist dasselbe Wort, ja, was hier für den Vater gebraucht wird, der also ruft, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Also ein tiefer Ruf nach Hilfe aus einer großen Ehrlichkeit heraus, die bei diesem Vater sichtbar wird. Und anstatt Ehrlichkeit findet man bei den Jüngern hier, zumindest am Anfang des Abschnitts, den ich uns gelesen habe, nur ein Streitgespräch. Oh ja, das kennen wir auch. Gestritten haben wir in diesem Jahr auch viel. Entzweit haben wir uns sogar über Dinge, die uns, ja, unsere Meinung wichtig waren und, ja, wir darauf gepocht haben und uns gegenseitig Dinge an den Kopf geworfen haben. Das ist nicht schön. Wenn die Jünger ehrlich gewesen wären, dann hätten sie vielleicht genauso geschrien wie der Vater. Dann hätten sie genauso, ja, ihren Ruf zu Jesus, ja, zum Ausdruck gebracht. Zweifel und Glauben sind keine Gegensätze. Denn Zweifel, ja, ist ja eine Unsicherheit und eine Unentschlossenheit aufgrund unterschiedlicher Möglichkeiten. Ja, ich weiß nicht so richtig, was soll ich tun, wie soll ich damit umgehen? Im Gegensatz zu Unglauben ist Zweifel noch nicht festgelegt. Unglaube, ja, hat irgendwie schon entschieden. Anders ist das mit Sorge. Sorge ist eine negative Form von Erwartung. Ich erwarte nur noch etwas Negatives. Und darin kommt eigentlich Unglaube zum Ausdruck. Ich bin da irgendwie schon festgelegt. Und wenn sich so ein Unglaube erstmal in unserem Leben eingenistet hat und der erstmal da ist und der sich festgesetzt hat, ja, dann wird die Sorge uns zur Last. Und wir erwarten irgendwann nichts Gutes mehr. Ich weiß nicht, wie es dir in diesem Jahr gegangen ist. Ob du das auch erlebt hast und gespürt hast, dass die Dinge so zur Last wurden und dass du gar nichts Gutes mehr erwartet hast, dass die Hoffnung irgendwie, ja, dieser Flamme ausgegangen ist. Und irgendwann ist es sogar so, dass unser Verstand dann nur noch, ja, Gründe, ja, hervorbringt, warum das tatsächlich nichts werden soll. Ja, warum tatsächlich, ja, hier nichts möglich ist und der Unglaube wird dann noch gestützt. Und dann bilden sich Festungen, die zerbrochen werden müssen in unserem Inneren, wo wir Befreiung brauchen. Und deswegen ist es so wichtig, gerade sich am Ende des Jahres 2020 nochmal den Fokus richtig zu setzen und sich zu fragen, hey, wo muss Jesus mir begegnen, wo muss er in mein Leben hineinsprechen, damit manche Festung, die entstanden ist, zerbrochen wird und ich wieder in Freiheit hineinfinde. Deswegen ist der Ausspruch dieses Vaters so großartig. Er hat erkannt, dass er Hilfe braucht. Er hat erkannt, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich will glauben. Und er spürte, dass ihn da was zurückhält. Wie sieht das in deinem Herzen aus, so am Ende eines so bewegten Jahres, wie wir das erlebt haben? Wie steht's um deinen Glauben? Wie steht's um dein Zutrauen zu Jesus, um dein Vertrauen zu ihm? Bist du in diesem Jahr gewachsen? Innerlich, persönlich gewachsen, geistlich gewachsen an den Dingen, die du erlebt hast? Oder hast du die Kraft mit Kämpfen zugebracht, die dir eigentlich gar nicht weitergeholfen haben, die dich nicht weitergebracht haben? Wie sieht das aus? Und es gilt eigentlich das, was die ersten Christen in den ersten Jahrhunderten beherzigt haben und das, was auch Sprüche 4, Vers 23 uns empfiehlt, wenn es hier heißt, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Mehr als alles andere. Das ist eine ganz spannende Formulierung. Also das ist die höchste Priorität an Nummer 1, ja, Stelle 1 muss das kommen. Das hebräische Wort Lev, also für Herz, beschreibt den Sitz unserer Gefühle, unsere Vernunft, ja, die Wünsche, die wir haben, unser Denken, unseren Willen und beschreibt eigentlich den Kern unserer Persönlichkeit. Also das, was uns ausmacht, wer wir sind. Wir werden also aufgefordert, auf unser Innerstes Acht zu geben. Wir brauchen nicht nur Körperhygiene, sondern auch eine Psychohygiene. Ein Achten auf uns, auf unser Innerstes. Und dazu gibt uns die Bibel zahlreiche Hilfestellungen, wie das aussehen kann und was das praktisch bedeutet. Ein Beispiel haben wir hier in unserer Geschichte, die wir uns schon angeschaut haben, ja, in Markus 9, nämlich diese Ehrlichkeit des Vaters. Dass wir uns eben nichts vormachen, dass wir nichts uns schönreden, ja, sondern dass wir ehrlich mit uns selber sind. Zweifel dürfen geäußert werden. Und du darfst wissen, dass es einen Ort gibt, wo du mit deinen Empfindungen einfach ehrlich sein kannst. Wo du die Dinge aussprechen darfst, die dir zu schaffen machen und die dich umtreiben. König David, der kannte diesen Ort, der auch eine ganze Menge durch hatte in seinem Leben. Und er kannte diesen Ort, wo er das erlebt hat. Und er beschreibt es im Psalm 62, Vers 9 so. Er sagt, vertraut auf ihn zu jeder Zeit, ihr alle aus meinem Volk. Also ein öffentlicher Aufruf an alle Leute, die ja mit ihm zu tun haben, die unter seiner Herrschaft sind. Leute, schüttet ihm euer Herz aus. Gott ist unsere Zuflucht. Schüttet ihm das Herz aus. Komm, lass alles raus. Bei Gott ist es an richtiger Stelle. Da findest du Zuflucht, da findest du Geborgenheit, da findest du echte Hilfe. Diese Ehrlichkeit, so wichtig. Diese Ehrlichkeit hat diesem Vater weitergeholfen und diese Ehrlichkeit kann auch dir weiterhelfen. Ein weiterer Tipp ist, ja, finde Ruhe. Auch das hat Jesus getan. Er hat sich immer wieder Orte gesucht, ja, wo er Ruhe hatte zum Gebet, zur Begegnung mit Gott. So haben wir es hier auch erfahren, dass er erst auf dem Berg war und ja, dort in der Herrlichkeit Gottes war und Gott zu ihm geredet hat und er wirklich im engen Kontakt war. Und das sehen wir bei Jesus immer wieder. Er hat sich immer wieder Zeiten genommen, wo er sich zurückgezogen hat und wo er einfach alleine war und wo er einfach zur Ruhe gekommen ist, sich innerlich neu ausgerichtet hat. Das ist so wichtig, weil wir heute in einer lauten Zeit leben. Wir leben in einer Zeit mit so vielen Dingen, die nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Und da sind die Nachrichten, die poppen im Sekundentakt immer wieder auf. Und wir sind gefordert, immer möglichst schnell zu reagieren. Zack, zack, sofort. Ja, muss die Reaktion her und man muss sofort eine Antwort geben. Und Nachrichten, die gerade eben noch voll neu waren und ja, die wichtigsten Nachrichten, die sind ja wenige Minuten später schon wieder ein alter Hut. Und so mancher von uns ist schon zum WhatsApp-Junkie geworden. Auch hier hat David einen guten Hinweis für uns. Im Psalm 46, Vers 11 sagt er, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Also hier spricht Gott zu uns in diesem Psalm. Ja, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Mein Nachbar hat vor einiger Zeit ein Selbstexperiment gemacht. Hatte ich echt Respekt davor, ja, was er getan hat. Er hat sich nämlich 10 Tage vorgenommen und hat gesagt, dass er also in diesen 10 Tagen jeden Tag maximal 5 Minuten für Fernsehen und Internet, ja, nehmen will. Und dann, ja, nach diesen 10 Tagen schreibt er Folgendes auf Facebook. Ich lese euch das mal vor. Er sagte, an 6 Tagen habe ich die Zeit gehalten. An 2 Tagen ganz leicht überzogen und an den anderen beiden Tagen merklich überzogen. Dennoch war es eine interessante Erfahrung, die ich jedem von euch nur empfehlen kann. Man lebt viel ruhiger, besinnt sich wieder, ja, auf Dinge wie Lesen und Spazieren gehen und Spiele spielen, auch in der Familie, und giert nicht minütlich nach Neuigkeiten, die eh nach 5 Stunden wieder überholt sind. Ein gutes Experiment. Ja, fand ich richtig stark, dass er das gemacht hat. Ja, und dabei die Erfahrung gemacht hat, wie kostbar das ist, zur Ruhe zu kommen. auf sich selbst zu achten, ja, wirklich mal zu schauen, was findet in meinem Leben denn eigentlich Platz? Ja, und wie gut ist es, wenn man sich dann noch die Zeit nimmt, den Blick richtet auf Jesus, auf Gott selbst und den Heiligen Geist ins Leben sprechen lässt? Da sind so viele Chancen drin, so viele Möglichkeiten, Gott nahe zu kommen. Und gerade ist es vielleicht ist es gerade jetzt, ja, so zwischen den Jahren, ja, wo die Zeiten ja sowieso immer etwas ruhiger sind, etwas weniger Tempo drin ist und jetzt, ja, mit den äußeren Gegebenheiten wir sowieso zur Ruhe ein Stück gezwungen sind. Hey, ich wünschte dir, dass du diese Zeit nicht als Last, sondern als Chance ergreifst. Ja, nicht als Last erlebst, sondern spürst, hey, ich kann jetzt diese Zeit nutzen, um zur Ruhe zu kommen. Also ehrlich sein, zur Ruhe zu kommen. Das Herz vor Gott ausschütten, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen, Dankbarkeit einüben, ja, bewusst Nein zu sagen, Acht zu geben, ja, mit welchem Zeug ich meine Zeit verbringe. Ja, das sind nur so ein paar wenige Tipps, die uns dabei helfen, unser Herz zu bewahren, auf unser Innerstes zu achten, wie uns hier die Bibel als Tipp weitergibt. Jesus ist daran interessiert, dass wir wachsen und reifen. Das ist sein Wunsch für unser Leben. Deswegen befreit er uns nicht gleich aus jeder Spannung. Deswegen nimmt er uns ja nicht einfach raus. Ich meine, seine Jünger, wie wir es hier in Markus 9 gesehen haben, die kämpfen sich ab an diesem Jungen, der da also krank zu ihnen kommt. Und dann reagiert er, guckt sich das an, Jesus, und sieht seine Jünger. Und dann reagiert er und sagt, hey, wie lange soll ich noch bei euch bleiben? Habt ihr es immer noch nicht begriffen? Habt ihr es nicht verstanden? Was ist denn eigentlich los? Ja, Herausforderungen sind Chancen zum Wachstum. Das ist das, was hier beschrieben wird. Das hören wir nicht gerne, ist aber so. Paulus greift das auf, wenn er im Galaterbrief im 5. Kapitel, ja, Vers 22 folgendes schreibt. Da sagt er, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. In all diesen Bestandteilen dieser Frucht, die also der Heilige Geist in unserem Leben reifen und wachsen lassen möchte, geht es um Verhaltensweisen. Es geht um Haltungsfragen. Wie verhalte ich mich anderen gegenüber? Ja, wie gehe ich mit Situationen um? Es geht um unser Herz. Das ist das, ja, was hier angesprochen wird. Der Heilige Geist möchte unser Leben formen und er gebraucht dazu Situationen, die uns eben herausfordern, Liebe und Güte und Rücksichtnahme zu zeigen. Situationen, in denen genau das vielleicht fehlt und das nicht da ist, ja, die bieten uns die Gelegenheit, das hervorzubringen und sichtbar werden zu lassen. Wir brauchen also Momente, in denen Geduld gefordert ist, um Geduld zu lernen. Momente, die uns beanspruchen, um Selbstbeherrschung zu lernen. Was für eine schöne Nachricht. Der Heilige Geist hat uns mit dem Jahr 2020 eine Vorlage gegeben. Zu wachsen, zu lernen, zu reifen. Wir sollten also nicht zu vorschnell immer um Befreiung beten, sondern vielleicht den Heiligen Geist einladen, sein Werk an unserem Leben zu tun, mit uns Schritte zu gehen, uns wachsen zu lassen. Ja, es gab in diesem Jahr viele Momente, für manch einen vielleicht zu viele Momente, in denen wir Chancen hatten zu wachsen. Und auch in den nächsten Wochen und Monaten wird das noch so bleiben. Auch da bieten sich noch Gelegenheiten, wo Gott in unser Leben hineinspricht und wo er uns einlädt, ja, mit ihm wirklich in Dinge reinzugehen und daran zu wachsen. Ja, und wir haben ein Jahr erlebt, das wie in unserem Text so zwischen dem Spannungsfeld von Glaube und Unglaube lag. Und das Schöne ist, dass Jesus da mitten reintritt in dieses Spannungsfeld. Dass er mitten da ist und sich dort als mächtig erweist und dort sein Wunder tut. So wird es uns hier beschrieben im Markus 9. Und ich liebe es, wie Jesus es dann im Vers 23 sagt, ja, oder wie er reagiert auf diese zaghafte Anfrage des Vaters. Und er antwortet, ja, wenn es dir möglich ist, sagst du, für den, der glaubt, ist alles möglich. Was für eine Aussicht. Was für eine Perspektive, die Jesus hier aufmacht. eine Sache, die es zu entdecken gilt. Ja, wo wir auf die Reise gehen dürfen, zu sehen, was hast du, Jesus, für mich vorbereitet? Was ist da? Wo willst du ja mich hineinführen? Was Jesus hier zum Ausdruck bringt, er sagt, natürlich will ich. Ist doch gar keine Frage. Ich will Begegnung. Ja, ich will mich als mächtig erweisen. Ich will zu Hilfe kommen. Ich will, ja, dass du mich erfährst. So ist Jesus seine Aussage. Nicht nur für diesen Vater, der hier in der Bibelgeschichte uns beschrieben wird, sondern auch für dich, für dein Leben, ist die gleiche Zusage gegeben. Und deswegen ist es so wertvoll, ja, auch so am Jahresende Rückschau zu halten und hineinzublicken in das Jahr und die Stellen und Momente zu entdecken, wo genau das stattgefunden hat, wo Jesus in unser Leben hineingesprochen hat, wo er uns begegnet ist, wo er Spuren hinterlassen hat. Und wenn wir das dann entdecken, da beginnen wir zu staunen. Zu staunen über das, was Gott in unserem Leben tut und was er hervorbringt. Also was bleibt von diesem Jahr? Was bleibt am Ende noch übrig? Ich lade dich dazu ein, das zu entdecken für dich selbst. Ich glaube, ja, dass eines auf jeden Fall bleibt, nämlich die Zusicherung, dass Jesus uns mitten im Spannungsfeld des Lebens begegnet und sagt, ich will. Das ist seine Entschlossenheit. Ja, das ist sein Ziel, uns zu begegnen und in unser Leben hineinzusprechen, so wie es hier getan hat. Wie er das hier getan hat. Deswegen, ich lade uns ein, dass wir mit diesem Bewusstsein auf das Jahr zurückblicken und mit diesem Bewusstsein auch auf das schauen, was vor uns liegt. Und damit rechnen, Jesus, du bist da. Du bist der, der mir hilft, der mir begegnet, ja, der mich ausrüstet, der mich stärkt, ja, der mir alles gibt, was ich brauche. Es ist seine Hand, die nach uns ausgestreckt ist, die nach uns fragt, die einmal fragt, hast du mich entdeckt? Hast du mich gesehen in diesem Jahr? Hast du gespürt, wo ich da war? Hast du gespürt, wo ich dir begegnet bin? Und der dir zuspricht, auch für das neue Jahr, der sagt, ich werde genauso da sein. Ich bin an deiner Seite. Ich bin mit dir. Ich möchte uns einladen, dass wir uns Zeit nehmen zum Gebet jetzt. Und dass wir ganz bewusst in diesem Gebet unser Leben Jesus hinlegen. Und dass wir ihm danken für die Begegnungen, die wir erlebt haben in diesem Jahr. Dass wir unser Vertrauen ihm aussprechen. Und wenn du ehrlich bist, darfst du auch beten und sagen, ja, ich glaube, aber hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Hilf mir, begegne mir und stärke mein Vertrauen zu dir. Ich lade dich ein, wenn du möchtest, lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass wir am Ende dieses Jahres uns einen Moment nehmen dürfen, um mit dir zu reden, um mit dir nochmal auf dieses Jahr zu schauen und zu entdecken, wo du uns begegnet bist, wo du gekommen bist in all diesen Spannungen, die auch da waren in diesem Jahr und wo du in unser Leben gesprochen hast und wo du deutlich gemacht hast, ich bin da, ich bin an deiner Seite. Herr, danke dafür und danke dafür, dass diese Gewissheit, dass du da bist, uns auch begleiten darf in das neue Jahr. Du bist der, der für uns sorgt. Du bist der, der uns an der Hand nimmt. Du bist der, der uns stärkt, der unsere Zuflucht ist, der uns beschenkt aus seiner Fülle. Danke dafür. Und ich möchte die ansprechen. Und vielleicht gehörst du dazu. Vielleicht gehörst du zu den Personen, die sagt, okay, Pastor, ich habe irgendwie verstanden, dass Jesus in mein Leben treten will, aber ich habe das persönlich noch gar nicht erlebt. Vielleicht hast du dein Leben noch nie Jesus anvertraut. Aber vielleicht merkst du gerade am Ende dieses Jahres, hey, ich brauche diesen Jesus. Ich brauche ihn, der mir begegnet mitten in meiner Spannung, der mir ja Glauben schenkt und der ja mich einfach bei der Hand nimmt. Wenn du das möchtest, dann kannst du mit einem Gebet diese Einladung aussprechen und Jesus in dein Leben bitten. Ich würde gerne ein kurzes Gebet vorsprechen. Und wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet einfach für dich jetzt auch in ja vor deinem Bildschirm einfach nachsprechen. Bete doch mit mir. Jesus, ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich habe verstanden, dass du der Sohn Gottes bist, der mir begegnen möchte. Ich bitte dich, dass du in mein Leben kommst, dass du mir meine Schuld vergibst und Herr meines Lebens wirst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Amen. Hey, ich will dir gratulieren, wenn du dieses Gebet jetzt gesprochen hast. Es ist großartig, es ist eine ganz wichtige Entscheidung für dein Leben. Das kann alles verändern und wird es auch. Deswegen will ich dir gratulieren dazu. Wenn du ja, dieses Gebet gesprochen hast, kannst du uns gerne kontaktieren über gebet@elim-leipzig.de. Kannst du uns schreiben, kannst du das mitteilen. Wir wollen gerne mit dir in Kontakt kommen. Ansonsten wünsche ich uns allen gemeinsam, dass unser Vertrauen zu Jesus gefestigt wird und wir einfach voller Dankbarkeit aussprechen dürfen. Jesus, du bist der, der mit uns ist. Gottes Segen.